Was kann ich tun, damit mich künstliche Intelligenzen bei Suchanfragen empfehlen? Wie kann ich zum Liebling der KI werden? Und geht das überhaupt realistisch? Genau darum dreht sich die Welt des GEO, der Generative Engine Optimization. In diesem Interview gehen SEO-Expertin Maike Burg und ich den Mythen und Geheimnissen dieser noch sehr jungen Disziplin auf den Grund. Lerne jetzt GEO oder dein Wettbewerb hängt dich für immer ab. Entdecke jetzt die Geheimnisse, wie du zum Nummer 1 Tipp der künstlichen Intelligenzen wirst. Das sind die Versprechungen, die mir aktuell überall entgegenspringen. Und ich habe mich gefragt, was ist da wirklich dran? Alles nur wilde Angstmacherei, FOMO? Oder können wir wirklich aktiv dazu beitragen, dass wir über die KI-Suche gefunden werden? Dieser Frage gehen wir jetzt auf den Grund. Und damit willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben in deinem Podcast für verkaufsstarke Texte. Ich bin Juri Kaifens, Trainer für modernes Copywriting und die Macht der Sprache. Und um das heutige Thema GEO, also Generative Engine Optimization, zu besprechen, habe ich dir die Expertin meines Vertrauens mitgebracht. Maike Burg von Satzgestalt. Willkommen hier im Podcast, liebe Maike.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, liebe Maike, du warst vor einigen Jahren hier schon mal zu Gast, damals zum Thema SEO. Magst du dich für alle, die dich noch nicht kennen, erst einmal vorstellen?
Ja, ich bin Maike und ich bin nicht Geo-Expertin, sondern SEO-Expertin, zumindest im ursprünglichen Sinne. Ja, mein Ansatz in der Suchmaschinenoptimierung ist eigentlich ein sehr, sehr menschlicher und ein bisschen weggerückt von der Technik, die ja vielen auch ein bisschen Sorge bereitet oder eine Hürde sind. Und man kann sehr gut mit Suchmaschinenoptimierung starten, auch wenn man überhaupt nicht technikaffin ist, weil einfach ein Großteil über das läuft, was man auf der Seite sieht. Also wie ist die Seite aufgebaut, gestaltet und vor allem, was steht da? Und da laufen einfach auch unsere Themen, Juri, zusammen, weil für die Suchmaschinenoptimierung muss ich mir natürlich auch Gedanken darüber machen, wie möchte ich eigentlich meine Kunden und Kundinnen onboarden, wie ist die Kundenreise auf meiner Seite, und das läuft dann auch irgendwann oder geht irgendwann über in das Thema Copywriting. Und da beschäftige ich mich zwar fokussiert mit Suchmaschinenoptimierung, aber auch immer mal wieder mit so Tellerrand-Themen wie Copywriting und Webdesign und jetzt natürlich auch mit dem Thema KI.
Und ich habe ja das große Vergnügen gehabt, mein ganzes SEO-Wissen bei dir zu lernen. Und ich mag halt sehr deinen Ansatz, dass du sehr interessiert bist, sehr neugierig. Ich weiß auch, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, weil es ja auch gewissermaßen existenzbedrohlich sein könnte für dich. Ne, wenn ich jetzt die Uga-Uga-Gurus von eben anspreche, die prophezeien schon mal sowas wie: Ist SEO jetzt out, überflüssig, oder die sagen auch sowas wie: klassisches SEO ist tot. Wie stehst du zu solchen Aussagen, Maike?
Also das sagen die ja schon seit 2022 und hier sind wir immer noch und Suchmaschinenoptimierung existiert noch. Aber ja, diese Frage SEO ist tot ist auch lustigerweise eine Suchanfrage bei Google, die gestiegen ist, was wiederum zeigt, okay, es wird gegoogelt, also es wird SEO genutzt, um herauszufinden, ob SEO tot ist. Das finde ich irgendwie, also muss ich immer ein bisschen schmunzeln bei dieser Anekdote. Und jetzt mal, um es ganz kurz zu beantworten, aus meiner Perspektive, nein, SEO ist nicht tot und ich werde es auch begründen, warum das so ist. Und das ist halt eine relativ, also man kann da sehr vielschichtig drauf antworten, aber was ich immer versuche, weil es schwirrt ja so ein bisschen dieses Gefühl rum, niemand googelt mehr. Auch so, manche sagen zu mir, ich selber google nicht mehr. Und dann denke ich mir immer, ja, schau mal in deinen Verlauf, stimmt das wirklich? Oder ist es halt so eine Mischung aus, ich nutze ChatGPT und Google, und wenn aber du selber vielleicht nur noch ChatGPT nutzt, können wir dann von uns auf andere schließen? Also da müssen wir ein bisschen gucken, in welcher Bubble bewege ich mich, wie sehr projiziere ich meine eigene Erfahrung auf die Allgemeinheit. Und da hilft es einfach ganz blank, die Zahlen anzugucken. Und es ist eben so, dass Google 14 Milliarden Suchanfragen hat, während bei ChatGPT im Vergleich 66 Millionen gestellt werden. Also das sind halt nochmal 3 Nullen weniger. Und was wir bei ChatGPT eben nicht mit einbeziehen, ist, also man kann ja auch die ChatGPT-Suche und die Google-Suche jetzt nicht 100% miteinander vergleichen. Es sind ein bisschen andere Mechanismen, Prinzipien. Also manchmal nutzt man ja ChatGPT vielleicht auch für Brainstormings, zum Beispiel für so Interviewfragen oder sowas und auch für Informationssuche. Das heißt, die Gegenüberstellung funktioniert schon mal nicht so 100%. Und dann kommt eben bei KI-Systemen noch mit hinzu, dass in diese 66 Millionen Suchanfragen eben auch mit reinläuft, dass KI-Systeme untereinander miteinander kommunizieren. Also das sind nicht immer menschliche Anfragen. Und von daher ist es schon mal recht, ist die Gegenüberstellung schon mal recht verwässert. Und trotzdem ist halt natürlich diese Zahl von 14 Milliarden plus. Google hat halt dann, ich glaube im Jahr 23 oder 24 war das, nochmal 21% Zuwachs bekommen. Und das eben in so einer kritischen Zeit, wo man denkt, oh, wird Google überhaupt weiter existieren? Und wenn wir dann auch KI wie ChatGPT oder Claude so als Konkurrenz von Google betrachten, müssen wir auch wissen, dass diese Systeme eben die Infrastruktur von Bing und Google nutzen. Also die greifen auf den Index von Bing und Google zurück und sind somit eben auch abhängig von Google und von Bing. Und Google ist natürlich auch das Unternehmen, was die meisten Daten hat und auch sehr, sehr große Summen an Geld hat, im Gegensatz auch zu ChatGPT. Und naja, wer halt Daten und Geld hat, hat schon sehr, sehr viel Macht. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das wäre nochmal eine eigene Folge. Es ist schon ein krasses Monopol. Aber wenn man das eben betrachtet, dann, also manche prophezeien sogar auch, dass ChatGPT in 2 Jahren vom Markt weg ist, weil Google jetzt mit den KI-Systemen nachlegt und Milliarden an Dollar investiert in den Ausbau von KI. Auch das sind aber halt einfach Glaskugelprognosen oder natürlich auf Basis von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, so Erwartungen. Also man kann beide Seiten sich anschauen. Ich werfe es nur rein, damit man halt auch mal diese komplett andere Seite gehört hat. Und wenn du jetzt denkst, naja, okay, Zahlen und Daten erzählst du jetzt hier im Podcast. Ich habe auch ein Webinar dazu neulich gehalten, wo ich das ganze Thema AI-Mode in Google und was mit SEO passiert und so einordne, das sieht man dann auch eben Screenshots von Statistiken, Zahlen und so weiter. Das können wir gerne in den Shownotes verlinken. Ist einfach ein Info-Webinar, um über dieses Thema zu informieren. Genau.
Und das mache ich super gerne. Interessiert mich auch selbst. Mhm. Werde ich mal reinschauen. Und ich mag sehr so deine Referenz. Schau doch mal einfach auf dein eigenes Verhalten im Alltag. Weil während du gerade gesprochen hast, bin ich das mal so in meinem Kopf durchgegangen. Und tatsächlich google ich immer noch sehr viel, weil ich halt schon so ein kritischer Geist bin. Ich meine, so bin ich auch erzogen worden. Ich habe studiert im Bereich Sprache, genau wie du. Du bist da halt auch bewandert in dem Bereich. Und wir kaufen der KI halt nicht einfach so alles ab, sondern wollen uns ja auch gerne selbst eine Meinung bilden. Und wenn ich halt einfach gerne mal eine Vielfalt von Meinungen hätte, dann google ich gerne noch selbst, dann scanne ich darüber. Manchmal, wenn ich halt etwas untermauert haben will, wenn ich wissen will, hier, ich schreibe gerade zu gewissen Theorien, die ich irgendwo mal gelesen und gelernt habe, ist das so tragbar? Dann frage ich weder ChatGPT, noch Google, noch Claude, sondern dann frage ich Perplexity. Und da habe ich mittlerweile auch schon so meine verschiedenen Kanäle. Also ich glaube, mein Verhalten, mein Rechercheverhalten ist jetzt nicht monoton alles in einer Plattform, sondern es ist, ich würde sagen, vielseitiger geworden. Ne? Ich habe so meine Tools, die Tools meines Vertrauens, womit ich die besten Ergebnisse erziele, und Google ist da immer noch ganz weit vorne mit dem Rennen.
Ja, es gibt ja auch Stimmen da draußen, die sagen, das eine befruchtet das andere und es ist eine Mischform, die sich da weiterentwickeln wird. Also auch das ist eine Perspektive auf das Thema. Ich wollte vielleicht noch ganz kurz zu deiner Frage ergänzen, weil das Thema will ich nicht einfach so leer stehen lassen, weil das Thema Klicks ja jetzt auch sehr in den Vordergrund rückt, weil Google selber jetzt auch inzwischen 2 KI-Systeme hat, über die eben Antworten generiert werden. Und wenn man jetzt die Frage stellt, ob SEO tot ist, dann wird eben auch viel darüber gesprochen, dass die Klicks einbrechen. Also dass einfach weniger Menschen auf Websites draufkommen, auch weniger Besuche. Und das kann man in der Gesamtheit schon sehen, dass das so ist, weil einfach Antworten schon direkt in den KI-Systemen von Google gegeben werden und dann der Klick manchmal nicht mehr nötig ist. Aber das muss nicht für deine Website gelten, nur weil das für die Allgemeinheit gilt. Also ich sehe auch immer noch Zahlen, wie zum Beispiel jetzt eine Kundin von mir, die gerade in einem Nischenbereich SEO aufbaut, erster Monat 30 Klicks, dann 40, dann 60, dann 70. Also es kann auch umgekehrt sein. Das kann eine individuelle Erfahrung sein. Trotzdem müssen wir natürlich über dieses Thema Klicks auch sprechen. Und da ist halt auch, glaube ich, ein bisschen ein Problem, dass der Klick als Metrik die Jahre über immer sehr stark gepusht wurde, so als Erfolgskennzahl. Und da ist ja ein Stück weit auch was dran, weil Klicks bedeuten ja, Menschen sehen meine Website. Aber der Klick alleine ist ja noch kein Erfolg, ne? Und im Endeffekt ist es halt bei der klassischen Suchmaschinenoptimierung so, dass die Menschen sehr, sehr breit auf deine Seite draufkommen. Also, dass man im Funnel sehr weit oben ist und dann kommen halt Menschen aus allen möglichen Bereichen auf deine Seite. Also gerade auch bei der Frage, was ist Copywriting? Da kann ja jeder drauf kommen. Und das, also googeln einfach viele Menschen und es ist nicht besonders zielgruppenspezifisch. Jetzt mit diesen KI-Systemen werden ja die Suchanfragen viel, viel länger, spezifischer, komplexer. Und wenn dann zwar weniger Klicks passieren auf die Seite, sind es aber eher relevante. Und ob das dann jetzt in der Masse doll einbricht, das muss man dann auch einfach nochmal betrachten. Aber grundsätzlich bringt es mir ja nichts, wenn irgendwer, also wenn jetzt SchülerInnen auf meine Seite kommen oder jemand, der vielleicht irgendwie eine Forschungsarbeit schreibt über SEO, ist ja nicht meine Zielgruppe, ne? Aber jemand, der selbstständig ist und SEO für sich selber umsetzen möchte oder ein kleines Unternehmen, das sind die Leute, da bringt mir der Klick was. Und das müssen wir eben jetzt ein bisschen neu denken lernen und natürlich auch in dieser neuen Realität ankommen, weil die ist so. Aber das gilt dann eben auch für alle, ne? Also das gilt für meine Mitbewerber genauso wie für mich. Das senkt sich halt einfach das ist wie so eine Ebene, die sich absenkt, die Klickebene. Und ich denke, wir werden über das Thema auch jetzt hier im Podcast noch nachher weitersprechen und das noch vertiefen.
Ja, ich finde, das klingt sehr logisch, dass im Grunde genommen die gesamte Arbeit des Qualifizierens, ne, das Bewusstsein meiner Zielgruppe dafür schärfen, worum geht es bei mir. Da habe ich am Ende, wenn ich 1000 Leute auf meine Website bekomme, die erstmal verstehen wollen, was ist Copywriting überhaupt, sind mir lieber, es sind 50, die ganz genau wissen, was es ist, die ganz genau wissen, dass sie es lernen wollen und dass sie es jetzt lernen wollen. Damit kann ich ja viel, viel mehr anfangen. Dann brauche ich meinen Content nicht mehr so weit zu streuen, wenn die Suchmaschine schon oder die KI für mich vorqualifiziert. Und
genau.
Das ist halt einfach nochmal eine neue Perspektive drauf. Okay.
Genau, ja.
Lass uns doch mal, ich hatte eine Frage vorbereitet, Maike, die ist manchmal etwas challenging, nur ich frage halt gerne so, wenn es um so komplizierte Themen geht, Geo und SEO. Wie würdest du das erklären in ganz einfacher Sprache, wenn du es meiner Oma erklären würdest oder deiner Oma oder irgendjemands Oma?
Ich würde, glaube ich, mit SEO anfangen. Weil damit hat es angefangen. Und da ist eigentlich so ein Bild, was ich immer gerne aufmache. Google ist ja wie eine große digitale Bibliothek. Also irgendwann kam das Internet und dann waren da eben Inhalte, die da so halt rumschwirren. Und wie findet man die jetzt? Ja, und dann hat halt Google sich gedacht oder vielleicht auch andere Suchmaschinen, wir machen da mal so ein System, wo man dann mit einer Suche eben diese Themen finden kann. Also wir ordnen eigentlich dieses Internet, diese Inhalte. Und deswegen beschreibe ich das immer eigentlich wie so eine große digitale Bibliothek, bei der ich was eingebe als suchende Person. Und dann sortiert mir Google diese Inhalte vor und legt mir die wie in der Bibliothek physisch auf den Tisch, nur eben als Liste an Links, auf die ich dann draufklicken kann. Und das wäre jetzt mal die Suchmaschinenoptimierung ist eben dann der Weg, damit man in dieser Liste erscheint. Und Geo ist ja jetzt die Optimierung für die KI-Systeme. Das heißt, Google hat jetzt zwei eigene KI-Systeme, womit diese Antworten, die auf Websites zu finden sind, schon mal vor zusammengefasst werden. Teilweise, je nach Suchanfrage. Und jetzt ist quasi Geo die Optimierung dafür, dass man dann in diesen KI-Systemen angezeigt wird, weil auch da gibt es ja Links, die dann zu einer Website führen können. Ich weiß nicht, ob die Oma das verstehen würde.
Doch, das ist quasi so ein extra Service, ne, dass ich nicht extra nochmal auf die Links klicken muss. Denn wenn die Oma zum Beispiel ein bisschen kurzsichtig ist oder nicht mehr so gut lesen kann, dann kann die KI das schon mal zusammenfassen und gerne auch vortragen im Audiomodus. Hier, ich habe das schon mal für dich aufbereitet. Da hast du ein besseres Bild. Und wo möchtest du denn jetzt dann vertiefen? Oder so, klingt total logisch. Okay, dann haben wir schon mal so eine grundsätzliche Begriffserklärung. Also beides hängt so miteinander zusammen. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen betrachten, was für uns zählt, für dich und mich, wir sind ja eher so kleine Player. Wir mit unseren eigenen Websites, das kommt mir auch immer wieder entgegen, so Werbung bei Insta im ganzen Metakosmos. In 2 Jahren wird niemand mehr auf deine Website gehen. Websites, persönliche Websites sind sowas von tot. Was sagst du dazu? Haben wir überhaupt mit unseren kleinen Websites noch eine Chance gegen die Big Player in der KI-Ära?
Also man muss erstmal grundsätzlich, also auch von der klassischen Suchmaschinenoptimierung her schauen. Da war das ja schon immer, sage ich mal, ein Thema, gegen die großen namhaften Seiten anzukommen. Also einerseits, weil diese Seiten vielleicht schon über Jahre bestehen. Andererseits, weil Google vielleicht in bestimmte Marken, Institutionen, ja einfach bekannte Websites ein gewisses Vertrauen hat und die deswegen auch priorisiert. Und dann geht es auch noch ein bisschen nach Thema. Also gerade so im Bereich Finanzen oder Gesundheit ist es schon sehr schwer für kleinere Player zu ranken, zumindest was halt einfach so große Keywords angeht. So ein Begriff wie Gesundheit, ne, dafür würde ich nicht versuchen zu ranken, weil das ist einfach ein besetzter Begriff. Der wird sehr, sehr viel gesucht und hat damit auch eben sehr viel Konkurrenz, weil er halt attraktiv ist. Aber auch schon in der klassischen Suchmaschinenoptimierung war eben immer auch mein Ansatz, gerade halt für Kunden und Kundinnen, die eher so in Nischenthemen unterwegs sind, auch mit kleineren Keywords zu arbeiten. Also Keywords, die vielleicht jetzt nicht 10.000 oder 100.000 Suchanfragen im Monat haben, sondern vielleicht auch nur 100 beispielsweise. Das kann ja für ein Nischenthema, ich habe vorhin gesagt, 70 Klicks auf die Website, das kann ja für eine Selbstständige pro Monat völlig ausreichend sein, um den Kalender zu füllen, an Buchungen oder Zusammenarbeiten. Und von daher ist es halt auch immer so eine Einordnung, wie viele Besuche brauche ich denn überhaupt auf meine Seite? Und da können eben kleine Keywords super attraktiv sein. Und jetzt habe ich ja vorhin schon beschrieben, werden diese Suchanfragen ja nochmal spezifischer. In der SEO sagt man ja auch Longtail-Keywords. Das sind nicht unbedingt lange Keywords auch, aber es sind vor allem spezifische Keywords. Und da würde ich jetzt vielleicht dann nicht auf das Keyword Ernährung gehen, sondern viel spezifischer Ernährung für bestimmte, weiß ich nicht, Ziele, die man hat, sportliche Ziele oder chronische Erkrankungen oder sonstiges. Also spezifischer für die Zielgruppe. Und darin liegt vielleicht jetzt sogar eine größere Chance, weil diese Suchanfragen mehr werden. Und das war eben schon in der klassischen Suchmaschinenoptimierung so, dass so 15, 16% aller Suchanfragen komplett neu sind, die jeden Tag eingegeben werden. Also da erschließen sich immer wieder neue Themenfelder. Bei mir ist ja ein Beispiel jetzt, vor einem Jahr oder zwei hat noch niemand Geo gegoogelt oder auch ChatGPT oder Coronavirus war auch sowas. Also das sind ja Themen, die immer wieder, das sind jetzt große bekannte Themen oder in unserer Bubble vertraute Themen, aber das gibt es natürlich auch in viel, viel kleineren Bereichen, dass Themen neu aufkommen oder Varianten gesucht werden. Wir wissen ja auch immer mehr, also das Internet, wie du vorhin schon gesagt hast, vorqualifiziert uns schon und auf der Basis tauchen wir dann auch bei unseren Suchen tendenziell tiefer ein. Und wie das jetzt vom Prozentsatz her ist mit diesen neuen Anfragen in dieser KI-Zeit, das weiß ich nicht, aber in der konventionellen Suchmaschinenoptimierung hat man da immer schon von 16, 15% gesprochen, die jeden Tag neu sind. Also Potenziale entstehen da immer wieder.
Das heißt, es gibt da auch noch für unsere kleinen Websites eine Möglichkeit, durch das Rauschen durchzukommen. Und ich sehe da auch immer noch für halt die persönliche Verbindung, sehe ich immer noch sehr, sehr viel Potenzial, weil die Website, ne, manche Leute, die sehr bei LinkedIn unterwegs sind, die sagen halt auch, ne, die Website ist überflüssig, du brauchst nur ein aussagekräftiges LinkedIn-Profil. Und ich sehe es halt bei meiner eigenen Arbeit, ja, ich schaue mir die Menschen bei LinkedIn an. Ich schaue mir aber auch sehr, sehr gerne ihre Website an, weil sie da noch mal die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren, und zwar auf ihre Art und Weise, mit Bild, mit Ton, mit Text. Und das gibt noch mal ein viel repräsentativeres Bild, wenn du dich frei entfalten, frei austoben kannst und nicht quasi an das Gerüst gebunden bist, das dir LinkedIn gibt. Und manche Leute machen das halt richtig kreativ. Da kann ich eine persönliche Verbindung aufbauen. Und wenn ich mich dazu entscheide, halt einfach viel Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren, vielleicht auch eng mit anderen Menschen zusammenarbeiten will, dann will ich sie erst persönlich kennenlernen. Und da ist halt die Website immer noch ein ganz, ganz gutes Medium. Es ist halt auch mehr als eine Visitenkarte. Das ist für mich halt auch so ein Vorgespräch, das man auch sehr, sehr schön als Dialog gestalten kann, indem du halt auch Videos mit einbindest, Podcasts, sehr interaktive Texte, Kopfkino machst. Da kannst du sehr, sehr viel von dir teilen. Und ich finde, gerade in Zeiten von generischem KI-Geschwafel wird halt die menschliche Verbindung, wenn ich spüre, ich habe da noch eine echte Persönlichkeit vor mir, das wird für mich immer wichtiger und immer wertvoller. Und ich glaube, das ist halt auch der Zweck, den eine Website erfüllt.
Absolut. Und auf einer Website, ne, also ich bin ja auch so ein visueller Typ, also mir liegt sehr viel auch so an meinem eigenen Branding. Und wo kann ich das so verwirklichen wie auf meiner Website? Also fast nirgendwo. Vielleicht kann ich noch Plakate gestalten. Und ich bin auch grundsätzlich nicht so ein Fan von diesem Entweder-Oder. Ne? Also klar, ich vermarkte auch die Tatsache, dass ich nicht auf Social Media bin, aber nicht mit der Botschaft, geh von Social Media weg, weil who am I, dir das zu erzählen, wenn das für dich funktioniert, dir Spaß macht, dir liegt, dir Kundschaft bringt, dann also kann ich dir ja nicht erzählen, was du machen sollst. Und dann diese Gegenüberstellung LinkedIn oder Website, man kann doch eigentlich gerade über LinkedIn beides super verbinden, wenn man ein Posting macht und dann auf die Website verweist. Da kann man ja dann auf beiden Kanälen was von sich zeigen und dann kann die Person, an die das ausgespielt wird, entscheiden, gucke ich mir dann eher das LinkedIn-Profil an oder klicke ich da mal auf die Seite. Und wie du gesagt hast, du guckst dir die LinkedIn-Profile gerne an. Dann hat man eben da beide Möglichkeiten. Also dieses Entweder-Oder ist ja auch ein bisschen so in unserer Kultur verankert, ne? Diese Denkweise. Und da versuche ich eher zu sagen, okay, das ist ja auch was, was für einen selber passen muss und einem selber liegen muss und Spaß machen muss und wo man sagt, okay, da möchte ich jetzt meine Zeit und eventuell auch mein Budget rein investieren.
Das ist, glaube ich, auch ein schönes Zwischenfazit jetzt, wenn wir von Geo versus SEO sprechen, dass es kein Entweder-Oder sein muss, sondern ein Und. Das hast du eben schön erzählt bei dem Oma-Vergleich, ne, von SEO und Geo. Das arbeitet halt einfach Hand in Hand. Und warum sollten wir es nicht auch Hand in Hand nutzen? Ich glaube, wichtig ist erst einmal den Durchblick zu haben, das zu verstehen, weil solche Werbeanzeigen, die mich dann in irgendeinen Geo-Kurs reinlocken wollen, die polarisieren halt sehr gut durch diese Angstmachereien. Und wenn ich denke, ich habe SEO gelernt, ach, das gilt jetzt nicht mehr. Und die malen halt sehr, sehr einfache Realitäten, um mich dann da reinzukriegen. Nur die echte Welt, die ist halt etwas differenzierter. Und ich glaube, wir können die Tools wirklich dann für uns souverän nutzen, wenn wir halt verstehen, wie alles ineinander greift. Und ja, schwarz-weiß denken auf graue Stellen. Wenn wir denn das Geo-Thema gerade mal so mit den Mythen und ein bisschen kritischer unter die Lupe nehmen, gibt es so ein, ja, sag mal salopp, Geo-Bullshit, den du gerade überall hörst, der dir schon häufiger entgegengekommen ist, den wir, wie wir das gerade auch schon ansatzweise gemacht haben, so ein bisschen aufklären, ein bisschen entschärfen können?
Ja, leider. Und leider auch teilweise von, aus meiner Perspektive, renommierten Quellen. Also ich bin ja nicht auf Social Media, deswegen bin ich so ein bisschen, also diese Geo-Kurse werden mir jetzt noch nicht so um die Ohren geschlagen, aber ja, ein bisschen was kriegt man natürlich trotzdem mit, wenn man Newsletter abonniert hat und YouTube ist auch noch so eine Quelle von mir. Und ein Thema, was wir vorhin schon mal hatten, ist eben das Thema Klicks. Also ich habe das ja schon ein bisschen eingeordnet, dass es, also das stimmt schon, dass man jetzt grundsätzlich sehen kann, dass Klicks weniger werden. Und das wird aber oft gleichgesetzt mit einem Einbruch der Rankings. Also man sagt, du bekommst weniger Klicks auf die Seite oder keine Klicks mehr auf die Seite und deswegen gehen deine Rankings runter. Das sind aber zwei verschiedene Sachen und dann wird das so rausgeworfen und man denkt, das geht miteinander einher. Ich ordne das mal ein. Also ob Klicks einbrechen oder nicht, ist jetzt, was die KI-Themen angeht, ein bisschen abhängig auch von der Suchanfrage. Also am Anfang der Kundenreise, wie du schon gesagt hast, in diesem Vorqualifizierungsbereich, da werden jetzt ja Informationen dann oft durch die KI beantwortet oder ein Stück weit beantwortet. Und da sieht man eben in diesem Bereich, dass die Klicks runtergehen. Anders ist es aber bei der Suche zum Beispiel nach einem Dienstleister oder nach einer lokale Suchanfrage, also an meinem Ort, wenn ich da was suche. Also das ist dann so ein bisschen weiter in der Kundenreise. Da hat man jetzt nicht so diese Klick-Einbrüche. Und grundsätzlich, also das einfach mal als Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, grundsätzlich rankt ja tendenziell oben die Seite, die auch die meisten Klicks bekommt. Also Google analysiert das, sieht dann, okay, diese Seite hat einfach viele Interaktionen, deswegen sind ja auch diese Meta-Beschreibungen und Titel so wichtig. Und sagen wir jetzt mal, du rankst auf Platz 1 und bekommst für das eine Keyword, für das du rankst, 150 Klicks. Und jetzt kommt KI und du bekommst nur noch 100 Klicks. Aber Platz 2 bekommt dann nur noch 70 Klicks und Platz 3 bekommt nur noch 50 Klicks. Also diese Anordnung, diese prozentualen Klicks, die bleiben ja, nur die Anzahl an Klicks wird weniger in der Summe. Und dann bleibst du ja trotzdem auf Platz 1, weil du immer noch die meisten Klicks bekommst. Weißt du, wie ich meine? Deswegen dieses Thema Klicks und Rankings gleichzusetzen, uiuiui, also es sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Sachen. Von daher, es gibt ja weiterhin einen Platz 1, auch wenn der ein bisschen weiter nach unten rückt, und es gibt weiterhin einen Platz 2 und weiterhin einen Platz 3, und diese Rankings verschwinden deswegen nicht. Ne? Also das kann man wirklich nicht gleichsetzen. Und dann, weil du gerade auch schon gesagt hast, so diese teilweise sehr einfache Blickweise, die nicht so differenziert ist, da habe ich auch noch ein Beispiel dafür. Das habe ich auch in meinem Webinar, also da gerne mal reinschauen. Ich kann es jetzt ein bisschen erzählen. Es gab von einem bekannten SEO-Tool eine Studie dazu, also das ist mein zweites Beispiel, wo so Websites gezeigt werden und dann der Traffic gegenübergestellt wird, der von ChatGPT auf diese Seiten kommt und der von Google auf diese Seiten kommt. Und die Zahlen sind halt so krass, also bin ich total erschrocken, weil über ChatGPT dann irgendwie Millionen Aufrufe auf diese Seiten kommen und über Google halt nur so ein paar tausend, also so super wenig. Und wenn man sich das aber genauer anguckt, dann sieht man, dass diese Websites alles KI-Systeme sind. Also keine klassischen Websites, die du und ich jetzt erstellt haben, sondern Seiten, die so zum Beispiel GPTs sind oder die eben erstellt worden sind, um KI-Systeme zu briefen, KI-Dienste, die miteinander kommunizieren. Und da ruft eben ChatGPT dann selber immer wieder Inhalte davon ab. Also das sind keine menschlichen 2 Millionen Zugriffe, sondern das sind Zugriffe von der KI selber. Und da muss man wirklich ein bisschen gucken, was wird denn da eigentlich genau angeschaut? Und ein Traffic von 2 Millionen über KI ist heutzutage noch also völlig, völlig unrealistisch für einfach normale Websites, weil der Traffic, der von KI kommt, sei es ChatGPT oder auch Googles eigener KI, sind ein paar Prozent von dem, was tatsächlich ja auf Websites kommt. Also ich habe hier gerade Google Analytics von meiner eigenen Website geöffnet, wo man eben die Zugriffe sieht, die auf die Seite passieren. Und jetzt von knapp 200 Sitzungen habe ich so 150, die über Google kommen. Dann habe ich so ein paar Referral-Links, also von anderen Seiten. Und dann habe ich genau 2 Zugriffe, die über ChatGPT kommen. Also es ist wirklich auch ein winziger Prozentsatz. Deswegen von diesen Millionen sind wir da, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr weit weg.
Okay, das heißt, das ist viel, was mit Zahlen, halt wo Zahlen so interpretiert werden, dass es eigentlich gar nicht so richtig zulässig ist. Und wenn ich mir das vorstelle, ich brauche einfach nur ein GPT auf meiner Website zu integrieren und dann wird meine Website automatisch sehr viel mit ChatGPT kommunizieren, aber es ist nicht wirklich dann mehr Traffic da und bedeutet auch nicht, dass ich dann zum Liebling der KI werde, sondern bin halt einfach mit ihr verbunden, um diese Dienstleistung dann halt anzubieten. Okay, dürfen wir alles sauber trennen und es zeigt halt umso mehr, wie wichtig es ist, halt zu verstehen, wie genau Geo funktioniert. Und da bin ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen skeptisch, weil ich auch immer wieder höre von zum Beispiel den KI-Anbietern, dass sie selbst nicht mehr so genau den Durchblick haben, wie ihre Modelle da arbeiten und funktionieren. Und dann stelle ich es mir etwas komisch vor, wenn da so ein Berater kommt und der sagt mir dann ganz genau, wie ich die KI dazu bekomme, immer mich zu zitieren. Was denkst du darüber? Wissen wir schon genau, wie dieses Geo funktioniert?
Also einerseits ist das, was ich bisher mitbekommen habe, auch, dass es sehr fluktuativ ist. Also, dass sich dieses in KI-Systemen angezeigt zu werden, zumindest in ChatGPT, auch immer mal wieder ändert. Also ich weiß nicht, inwiefern da ein Traffic, sag ich mal, stabil sein kann, während eben der Google-Traffic schon relativ stabil ist. Google hat da einfach keine Lust, ständig alles umzustellen. Das wäre zu kompliziert und versucht eher, Ranking-Ergebnisse stabil zu halten. Und so grundsätzlich fehlen da ja jetzt ein paar Jahre, wo man wirklich sagen kann, wir haben Erfahrung, um bewerten zu können, was funktioniert. Also es schwirren natürlich so ein paar Tipps rum, die aber eigentlich auch gar nicht wirklich losgelöst sind von der klassischen Suchmaschinenoptimierung. Also weil du gesagt hast, diese Geo-Kurse, ich könnte jetzt einfach auch meinen Online-Kurs einen Geo-Kurs nennen und noch zwei, drei Aspekte mit reinnehmen oder sagen, die sind jetzt noch ein bisschen wichtiger und dann hätte ich einen Geo-Kurs. Also mit der klassischen Suchmaschinenoptimierung macht man jetzt erstmal alles richtig und das war auch interessant, weil ich vor kurzem eine E-Mail bekommen habe von einer Kundin von mir, die gesagt hat, sie hat halt ich sage immer einfach als Füllwort, ich meine nicht damit, dass es einfach ist, SEO umgesetzt und kriegt eben auch Traffic über KI-Systeme, ohne dass sie das Thema jetzt spezifisch angegangen ist. Und das kann jetzt natürlich daran liegen, dass in dem Themenbereich vielleicht nicht so viel Wettbewerb ist. Das kann dran liegen, dass die Systeme einfach ähnlich funktionieren, aber das jetzt zu interpretieren und zu sagen, deswegen ist es so, kann man jetzt nicht verfehlen. Einfach die Erfahrungswerte und ehrlich gesagt, in meinem Fall auch als Selbstständige, du musst ja irgendwie gucken, wie du deine Zeit auch einordnest und dann guckt man sich eben diese Videos an von größeren SEO-Agenturen, die jahrelange Erfahrung haben, die vielleicht auch technisch sehr versiert sind und dann sind es doch immer wieder auch ja, gute Tipps, aber immer wieder auch ähnliche Themen, die wir in der Suchmaschinenoptimierung schon lange besprechen und jetzt noch mal mehr fokussieren vielleicht.
Ja, ich finde vor allem diesen Aspekt, diesen zeitlichen Aspekt, den du da erwähnst, sehr, sehr wichtig, weil SEO gilt ja immer als der Skill, der langatmig ist, wo du erstmal investierst, ne? Content erstellen, recherchieren, gute Arbeit machen, den Menschen solide, schöne Antworten auf ihre Fragen liefern. Und das ist natürlich Aufwand. Und bei SEO wissen wir mittlerweile, ne, wir kennen diese Stabilität und wir wissen, wenn wir unsere Arbeit sorgfältig machen, wenn wir das bei dir gelernt haben und das so umsetzen, wie die Maike das empfiehlt, dann trägt das Früchte. Kann ich auch nur bezeugen. Und das ist natürlich schön, dass wir wissen, wir bauen langfristige Assets auf. Wenn wir jetzt allerdings die KI-Welt anschauen, das ist ja noch so ein bisschen wie der Wilde Westen damals, als SEO in den Kinderschuhen gesteckt hat. Und da sind viele Hypothesen auf dem Markt, nur gleichzeitig das, was heute funktioniert, ich meine, wir nehmen das jetzt hier Ende Dezember auf. Vor ein paar Monaten galt Google als abgehängt im KI-Bereich. Und dann plötzlich dreht sich das Ganze und Google ist wieder ganz, ganz vorne mit dabei. Es kann sein, dass Player wie OpenAI irgendwo aus dem Rennen fliegen, dass vielleicht noch neue mit hinzukommen. Das heißt, dieser Markt, der ist ja noch so dynamisch und das entwickelt sich so rasant. Hier jetzt zu glauben, wir hätten so den einen Weg, der kontinuierlich halt uns in eine Richtung bringt, ist halt auch schon ein bisschen gewagt, weil gerade da fehlt noch diese Stabilität. Und das ist ein Argument, das habe ich so noch gar nicht betrachtet bis jetzt. Ja, und ich bin trotzdem so ein bisschen neugierig natürlich, du hast eben so Tipps fallen lassen. Es gibt Tipps, was wir tun können, um zumindest ein bisschen intensiver mit der KI-Suche zu flirten. Magst du so ein paar Tipps teilen, um im Geospiel einzusteigen?
Also ein Tipp, der ehrlich gesagt überhaupt nicht neu ist. Sondern der mich eigentlich von Tag 1 meiner Selbstständigkeit an begleitet hat, ist dieses Thema der schnellen Information. Also Menschen gehen ins Internet, die haben nicht viel Geduld, die wollen schnelle Antworten haben, die surfen vielleicht mobil, wo das Netz nicht so super schnell ist. Und wenn wir dann noch ewig um den heißen Brei rumreden, bis wir zu einer Antwort kommen, dann ist das nicht so eine tolle Nutzererfahrung, schafft nicht unbedingt Vertrauen, führt eher zu Genervtheit. Das war schon immer so, ist jetzt aber in diesem KI-Thema nochmal relevanter. Weil ich sage mal so, die Dinge, die du auf deiner Website stehen hast, die in der Nähe voneinander sind, also eine Frage und eine Antwort dazu, das spielt zusammen und wird von Google eben als Einheit betrachtet. Wenn du aber eine Frage hast und dann hast du ewig lang nicht die Antwort da drauf und die kommt dann irgendwo weiter unten, dann fällt diese Zuordnung halt schwer für den Menschen und für Google. Und deswegen ist diese Nähe zueinander, Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort und auch eine Schnellantwort, das ist jetzt einfach so ein Tipp, der umschwirrt, den ich auch gebe, der aber eigentlich auch nicht wirklich neu ist. Das kommt schon aus dem Printjournalismus. Da hat man schon schnelle Informationen gegeben und die Inhalte so aufgebaut, dass die immer weniger wichtigen Inhalte immer weiter nach unten kommen, wie so eine umgekehrte Pyramide. Die umgekehrte Pyramide ist schon seit 2020 in meinem Online-Kurs. Und das hat man damals gemacht, weil wenn dann noch eine Eilmeldung kurz vorm Druck reinkam, dann konnte man diese Setzkästen, mit denen man gearbeitet hat, konnte man einfach unten einen Kasten wegnehmen mit einer Nice-to-have-Info, die man nicht unbedingt braucht, und da noch schnell eine Eilmeldung rein platzieren. Das sind absolute journalistische Basics, die halt jetzt in KI-Zeiten nochmal nach vorne kommen. Ich finde es eigentlich ein bisschen lustig fast, muss ich sagen. Und es freut mich, dass mich das Thema dann doch auch wieder back to the basics bringt, immer wieder. Und ein weiterer Tipp ist halt, wenn wir jetzt auch davon sprechen, dass wir weniger Klicks bekommen, dann können wir jetzt natürlich sagen, oh, ich werfe das Handtuch, oh, SEO bringt nichts mehr, oh, wir schalten alle unsere Websites ab. Oder wir können sagen, die paar weniger Klicks, die wir bekommen oder die paar Menschen, die jetzt auf unsere Seite kommen, die passen ja zu meiner Zielgruppe, richtig cool. Wie kann ich die denn abholen? Also uns da nochmal mehr Gedanken machen, was sende ich denn? Also auch sind auch wieder Website Basics. Es wird oft so als Anfänger-Content eingeordnet, wenn ich über solche Themen auch in meinem Podcast spreche. Aber das sind einfach Grundlagen, die absolute Profis und Menschen, die erfolgreich ranken und erfolgreich über ihre Website Kunden und Kundinnen gewinnen, die haben die einfach drauf, ne? Also deswegen spreche ich jetzt auch viel über die Startseite, weil es halt einfach die Seite ist, die am häufigsten aufgerufen wird auf einer Website. Auch wenn man jetzt irgendwie über LinkedIn ein Posting macht, auf einen Blogartikel, dann rufen viele Leute eben die Startseite und die Über-mich-Seite auf. Und da die Texte wirklich handfest zu haben und dass die passen und da sich über die Kundenreise Gedanken machen, was passiert wann und wie kommuniziere ich das meiner Zielgruppe. Ja, da gibt es heute meiner Meinung nach keine Ausrede mehr dafür, das nicht zu tun.
Im Grunde macht ja auch diese neue Situation den ganzen Online-Raum zu einer besseren Welt, weil das, was du in deinem ersten Tipp sagst, ich habe neulich gegoogelt, wie macht man das Copyright-Zeichen? Wie ist nochmal das Tastenkürzel, um dieses eingekreiste C dahin zu kriegen? Ich gebe das ein bei Google und die ersten Treffer dann so, ne, in der kleinen Meta-Beschreibung sagen so, hier erfährst du, wie du das bla bla bla. Ne? Also so viel drumherum, wo ich mir einfach denke, gib mir doch einfach die Antwort in deiner Meta-Beschreibung. Ich habe keine Lust, jetzt auf die Website zu klicken und dann weiter unten, ja, hier jetzt gleich in diesem Artikel erfährst du, weißt du, wie so ein riesen Trommelwirbel, damit ich dann dieses Kürzel finde. Da bin ich da einfach happy, wenn ich die Antwort bekomme. Und mal ehrlich, bei diesem Anbieter, der mir dann mit diesem langen Rumgetrommel dann diese Antwort gibt, da werde ich dann auch nicht mehr kaufen. Die sammeln dann vielleicht ein paar Werbeanzeigen, Klicks oder so, wenn ich da jetzt irgendwas zugespielt bekomme, wo etwas anderswo im Warenkorb liegt. Nur, es hat halt keinen Mehrwert. Und im Grunde hilft das ja schon, solche Anfragen sehr, sehr viel effizienter zu gestalten und halt das Web von sehr, sehr viel Müll zu befreien.
Der auf jeden Fall.
Unsere Hirne zumüllt.
Ja. Und genauso ist es ja auch mit den KI-generierten Inhalten. Also klar kann man KI nutzen, das mache ich auch, um Texte zu schreiben. Aber ich sag mal so, wenn man selber vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Texten hat und schon ohne KI ein Problem hat einzuschätzen, was gute Texte sind und was nicht, das wird also durch KI eher noch verstärkt. Deswegen ist halt auch da wieder mein Tipp, sich erstmal mit diesen Basics auseinanderzusetzen, um dann auseinanderhalten zu können, ist dieser Vorschlag von Claude oder ChatGPT oder sonstige jetzt eigentlich gut? Macht das meinen Text besser? Auch da habe ich leider in Fortbildungen die Erfahrung gemacht, dass relativ gute Texte, so Meta-Beschreibungen oder so Werbetexte für Meta oder so, die wurden dann mit KI überarbeitet und so viel schlechter gemacht. Und das war dann aber halt der Workshop. Und da war ich wirklich, also da müssen wir, glaube ich, wirklich back to the basics, Grundlagenarbeit drauf haben. Und dann können wir eben dieses System ja auch nutzen, genauso wie du gesagt hast, mit den Informationen, die dann einordnen zu können und da vielleicht nochmal zu vergleichen, was sagt ein Mensch dazu? Ich glaube, das wird jetzt nochmal wichtiger. Es gibt natürlich jetzt, wenn wir bei Tipps sind, auch noch den einen oder anderen technischen Aspekt. Vielleicht nenne ich noch einen. Das sind die strukturierten Daten. Die sagen Google zum Beispiel, das hier ist ein Rezept, das hier ist ein FAQ-Bereich. Also dass Google einfach nochmal ein bisschen schneller klar hat, worum es sich so grob hier handelt oder was für ein Format das ist. Das ist ein Teil von Suchmaschinenoptimierung schon länger und ist jetzt nochmal wichtiger. Ist aber auch so, dass das bei den meisten Systemen, zum Beispiel in WordPress, schon als Basis mit integriert ist. Man kann jetzt auch einen technischen SEO beauftragen, der einem das nochmal weiter durchstrukturiert. Es gibt halt viele verschiedene, Formate, aber die Basics, sowas wie ein FAQ-Bereich, das ist eigentlich schon mit integriert und insofern ist gut, da mal drüber zu sprechen oder das vielleicht mal zu googeln, strukturierte Daten mit dem eigenen System mal abzugleichen. Wird das in meinem System mit übernommen? Das hilft natürlich auch KI-Systemen dann schneller zu erfassen, was für eine Art von Inhalt ist das. Also das wäre noch so ein technischer Aspekt, der aber auch wieder nicht neu ist, sondern halt jetzt einfach nochmal eine andere Perspektive bekommt.
Okay, dann können wir also festhalten, die Basics für Geo sind halt einfach die klassischen Basics für SEO. Also wenn ich meine SEO-Arbeit richtig gut mache, dann spiele ich gleichzeitig auch der KI-Arbeit in die Karten. Also auch mir immer wieder diese Fragen stellen, was treibt meine Zielgruppe um, was beschäftigt die Menschen, welche Fragen haben sie? Und denen dann darauf die kürzeste und vielleicht kommt das jetzt noch da hinzu, die zitierfähigste Antwort überhaupt zu geben. Also der KI es leicht machen, meine Antworten aufzugreifen, sie so zu schreiben, dass sie sie gar nicht mehr umformulieren muss und dann vielleicht auch eher auf meine Infos zurückgreift. Und das ist ja letzten Endes auch für die Menschen was sehr Schönes. Also es ist ja im Grunde genommen ein Fortschritt.
Ja, ich sehe es tatsächlich auch so. Also ich sehe diese Entwicklung sehr positiv. Und um deine Zusammenfassung nochmal, also du hast ja vorhin selber gesagt, wir wissen ja vieles auch noch nicht. Deswegen ja, würde ich jetzt diesen Tipp mal geben, dass man sich auf dieses Wesentliche konzentriert und ein bisschen back to the basics. Aber es ist natürlich keine Garantie jetzt dafür, dass man dann auch im KI-System gefunden wird. Wie du gesagt hast, die Zeit wird uns dann zeigen, wie das funktioniert.
Ich bin da sehr gespannt auf die Dynamiken, die sich da entwickelt. Und mal schauen, was uns da in den nächsten Monaten und Jahren noch an neuen Playern, an neuen Möglichkeiten begegnet. Und vielleicht noch eine abschließende Frage. Wie kann ich denn überhaupt tracken, ob meine Inhalte jetzt in KI-Antworten auftauchen? Weil natürlich für meine KI bin ich halt der größte Held, ne? der sofort überall mit reinkommt. Doch ich würde mal zu gerne in deinen GPTs reinschauen, in deine KI-Modelle. Die sprechen wahrscheinlich anders mit dir, die geben dir andere Informationen, die priorisieren anders, denn die KI zeigt ja für jeden andere Ergebnisse. Wie können wir das da irgendwie tracken und ein bisschen Sicherheit und Struktur reinbringen?
Das, was du sagst, um das kurz einzuordnen, dass die KI für jeden ja individuelle Ergebnisse anzeigt, das ist ja ein Stück weit bei Google auch so, weil Google ja auch die vergangenen Suchen und Interaktionen und die Standortfaktoren und so von uns mit einbezieht, um uns dann passende Antworten auszugeben. Und wenn man dann so Rankings auswertet, also Keyword XY rankt auf Platz 4,5, dann kommt diese Kommazahl eben zustande, weil das bei manchen Nutzern und Nutzerinnen eben unterschiedlich ausgespielt wird. Mal auf Platz 4, mal auf Platz 5, vielleicht mal auf 3 oder auf 6 auch, ne? Und dadurch entstehen dann diese Werte. Das heißt, diese bisschen Individualität haben wir auch bei Google und jetzt aus meiner Beobachtung raus wird es gerade auch nochmal ein bisschen individueller. Auch bei den Werbeanzeigen, die mir ausgespielt werden, habe ich so die letzte Woche ein bisschen beobachtet, dass es doch ein bisschen spezifischer für meine vergangenen Suchen angezeigt wird. Also ich glaube, Google vertieft diese Individualisierung gerade, ist ein Gefühl. Also kann ich jetzt auch noch nicht, habe ich jetzt noch keine Fakten dazu, aber macht natürlich Sinn, weil Google da ja auch irgendwie mit im Game bleiben möchte. Und von der Auswertung her spielt es also jetzt nicht so eine große Rolle, ob das individuell ist oder nicht. Aber es ist tatsächlich, also ich nutze zum Beispiel Ahrefs, das schreibt man Ahrefs. Das ist ein Tool, mit dem man ja so Auswertungen machen kann. Und da sieht man in so einer kleinen Übersicht, auch in der kostenlosen Variante, KI-Zitate. Also meine Website wird jetzt x-mal bei Google in der KI zitiert. Oder bei ChatGPT oder Gemini, Perplexity und so weiter. Mehr sehe ich da aber jetzt in der kostenlosen Variante nicht. Und wenn ich das weiter auswerten möchte, dann muss ich über 600 Euro im Monat hinlegen. Was halt jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo einfach dieser Anteil an Traffic über KI-Systeme noch so gering ist, also da sehe ich jetzt einfach nicht den Mehrwert, da 600 Euro im Monat zu bezahlen. Aber mit Ahrefs kann man mal diesen Überblick bekommen, auch in der kostenlosen Variante. Dann siehst du halt mal, okay, ich werde jetzt mit meiner Website 10-mal in Googles KI erwähnt. Aber weitere Auswertungen funktioniert da noch nicht. Und deswegen, also auch weil dieser Prozentsatz im Moment noch sehr, sehr gering ist, habe ich mich jetzt auch noch nicht mit weiteren möglichen Tools beschäftigt. In Google Analytics sieht man eben noch die, das habe ich ja vorhin schon gesagt, diese Zugriffe, ich kriege irgendwie 150 sind organisch und dann 4 sind über ChatGPT beispielsweise. Da hat man dann schon mal so einen kleinen Ansatz, aber für jetzt eine detailliertere Auswertung stecke ich tatsächlich auch noch nicht drin und ich glaube, die Systeme, also da werden wahrscheinlich irgendwann Tools kommen, die das günstiger anbieten und die das besser machen mit der Zeit, aber jetzt gerade wäre das vielleicht mal so für das erste Interesse Ahrefs oder Google Analytics.
Das ist schon eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Ich habe auch gesehen, dass bei Mangools, das Tool, das ich nutze, die hatten das zuletzt auch sowas, ne? Also stimmt. Mangools, wie so eine Mango, nur mit O-O-L-S. Und die haben auch so eine Suche damit reingebracht. Ich denke, das ist halt auch einfach für die ein Weg, jetzt auf den Hype aufzuspringen. Denn ich schätze, wenn ich jetzt so eine riesen Geo-Agentur aufmachen würde, dann bin ich natürlich happy, wenn ich irgendwelche Tools vorzeigen kann, die das Ganze ja trackbar machen, systematisierbar machen, irgendwie eine Stabilität und eine Kontinuität da zumindest imitieren. Wir wissen ja noch nicht, in welche Richtung es geht. Und ja, deswegen glaube ich, haben wir mit der Folge hier auch das Ziel erreicht, dem Hype mal so ein bisschen Bodenhaftung zu geben, anzuschauen, was funktioniert und was schwebt vielleicht noch in luftigen Höhen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich danke dir sehr, Maike, für deinen Input. Und du erinnerst dich bestimmt noch an meinen Podcast. Ich überlasse immer meinen Gästen und Gästinnen das letzte Wort. Deswegen, wenn du jetzt noch einen bedeutungsschwangeren Satz hast oder irgendeine mutige Aufforderung, was auch immer du noch teilen möchtest, um das Ganze hier abzurunden, Bühne frei für dich.
Voll gerne. Also eine Sache, die mir noch super am Herzen liegt, die ich einfach jetzt auch in diesen KI-Zeiten beobachte, ist, dass wir schon viel auch versuchen, Abkürzungen zu nehmen. Und das, also ich bin auch in vielen KI-Fortbildungen und Gruppen und so weiter und dann werden da halt Websites geteilt, die inklusive Texte, SEO, weiß ich nicht, wie viel über die Kundenreise nachgedacht wird, Design, alles an einem oder an zwei Tagen erstellt worden ist. Und das wird dann so als Erfolg gefeiert und wer schneller ist, ist noch cooler und dann wird das so gehypt. Und ich klicke dann da drauf, weil es mich interessiert. Meine Erwartungshaltung ist natürlich schon entsprechend niedrig. Und dann würde ich es theoretisch direkt wieder wegklicken, weil ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Und das ist so ein typischer Fall für Nutzer und Nutzerinnen, die klicken es dann einfach weg. Ich als SEO-Maike bleibe dann halt kurz drauf, um es mir genauer anzugucken. Aber eigentlich habe ich gar kein Bedürfnis danach als Mensch-Maike. Und hier müssen wir uns vielleicht ein bisschen Gedanken drüber machen, ist dieses Senden der Erfolg oder könnten wir vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen und drüber nachdenken, wer das empfangen soll und wie das ankommt. Also dieses Thema von Senden und Empfangen, das ist gerade so eine Herzensangelegenheit von mir, die ich auch in meinem Marketing sehr, sehr oft aufgreife, weil ich das traurig finde und weil es mir ein bisschen Sorge bereitet, dass dieses Schnelle als Erfolgserlebnis gewertet wird, aber nicht mehr so, ja, dahinter geblickt wird. Was macht das eigentlich, ne? Also mit den Inhalten, die wir da rausposten. Und irgendwie stehe ich ja auch mit meinem Gesicht für die Inhalte, die ich auf meiner Website veröffentliche, auch da vielleicht nochmal reinzufühlen. Also stehe ich dafür? Sind das meine Werte? Und was soll mir das bringen? In welchen Zweck erfüllt das?